Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum American Football in Deutschland, jetzt hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und bevor wir auf die GFL eingehen, da schauen wir zu den Junioren, zum U19-Nationalteam. Das ist nämlich derzeit bei der EM unterwegs, beziehungsweise das Finalturnier, das beginnt heute in Paris und die deutsche Mannschaft, die trifft auf Frankreich dort im Halbfinale. Und wir sprechen über diese Partie und über die GFL natürlich mit unserem Football-Experten und Kollegen Nicolas Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicolas.
Moin.
Ja, die deutsche Mannschaft am Nationalfeiertag gegen Frankreich in Frankreich. Wer feiert am Ende?
Das ist bei Junioren immer schwer zu sagen. Also vor 2 Jahren in Dresden war das eine klare Kiste für Deutschland. Aber du hast ja nie dieselben Kader am Start, ja. Und du weißt nie, wie diese Kader zusammenspielen. Ich weiß nicht, ob Frankreich überhaupt ein Freundschaftsspiel gespielt hat, weil ich weiß, sie hatten erhebliche Probleme, überhaupt einen Gegner zu finden. Die Deutschen haben sich ein bisschen einspielen können in diesem Vorbereitungsturnier in Almere vor ein paar Wochen, was die Niederländer ausgerichtet haben mit Niederlande, Spanien und Schweiz. Zusätzlich zu den Deutschen, da haben die Deutschen zwei klare souveräne Siege zu null geholt, aber das ist dann auch, was man unter standesgemäß versteht, also dass die Deutschen da die Spanier und die Schweizer wegputzen, das ist jetzt alles andere als eine Überraschung. Wie gesagt, es ist bei Jugendturnieren, und das gilt ja für alle Sportarten, halt immer sehr schwer, Kräfteverhältnisse zu etablieren. Beide Länder haben sind sehr breit aufgestellt, was Jugendteams auch angeht, ja, haben einen tiefen Pool an Jugendspielern. Die Franzosen schicken vielleicht weniger ans College als die Deutschen, dafür schicken sie mehr nach Kanada, an die Vorbereitungsschulen und an die Universitäten. Also es schaffen Athleten von beiden Seiten auch mal den Sprung über den großen Teich. Das, was ja dann auch wieder für die Qualität der Entwicklung spricht. Und deshalb ist es schwer dazu sagen, wer da die Nase vorn hat. Also meistens hat sich immer Deutschland durchgesetzt gegen Frankreich. Aber gut, jetzt ist das Heimturnier am Nationalfeiertag. Da wollen die Franzosen natürlich glänzen, ganz klar. Müssen wir mal schauen, wie es ausgeht. Aber wie gesagt, eine Prognose ist da immer schwierig. Aber Deutschland ist schon eigentlich Favorit.
Im zweiten Halbfinale Österreich, der Favorit gegen Italien, oder?
Ganz haushoch, ja, definitiv. Also das sollte eine klare Kiste für Österreich werden. Österreich ist dreifacher Titelverteidiger jetzt. Und Italien ist da jetzt eher reingerutscht, weil es ja diese Differenzen auf Weltverbandsebene gibt, die dazu führen, dass der Weltverband gesplittet ist und dadurch auch Europa gesplittet ist, weil es gibt halt die IFAF Paris, wenn man so will, und die IFAF New York, das sind nämlich so die Redelsführer im Augenblick, und irgendwie Europa hat sich auch gesplittet und also Deutschland, Österreich und so weiter, das ist dann, die spielen im Turnier der IFAF Paris und dann spielen die Skandinavien zum Beispiel gerade unter sich auch eine EM aus. Das sind die Dänen, die Schweden, die Finnen und die Norweger. Das ist dann die der IFAF New York. Übrigens, beide wollen sich für eine Jugend-WM qualifizieren. Also wie das dann noch funktionieren soll, müssen wir auch noch erklären. Aber ja, da ist ein bisschen Stress im Augenblick. Und wie der sich löst, wissen wir nicht so recht. Aber deshalb sind halt die Skandinaven raus. Und die Dänen waren zum Beispiel in Dresden beim letzten Mal Dritter. Und deshalb ist Italien hochgerutscht. Aber Italien, die zwar ihr Qualifikationsturnier gewonnen haben, aber ich fürchte, das gibt auf den Deckel.
Also werden wir verfolgen und werden wir dann Anfang der Woche dann besprechen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und jetzt schauen wir auf die GFL mit Nicolas Martin von GFL Radio und TV, auf das Programm vom Wochenende und erstmal in der GFL 1 in den Norden. Hildesheim Invaders gegen Kiel Baltic Hurricanes, der drittletzte gegen den zweiten.
Ja, und in etwa in der Preislage darf man es, glaube ich, auch erwarten. Also die Hildesheimer sind jetzt kein Fallobst oder so, aber trotzdem, ich fürchte, die irgendwann wird sich dann doch die massive Qualität der Kieler durchsetzen und der etwas tiefere Kader. Von daher, letzte Woche hat Hildesheim 20-40 in Berlin verloren. Ich gehe mal irgendwie von sowas in der ähnlichen Preislage aus gegen die Kiel Baltic Hurricanes. Die sind, glaube ich, da besser als die Adler und die Huskies. Ach, für den Rest reicht Zeit noch nicht ganz. Also was vielleicht noch spannend wird, könnte das Spiel gegen die Crocodiles sein, weil die Crocodiles haben auch einen Riesenschritt nach vorne gemacht seit dem ersten Spiel gegen die Hildesheimer ganz zu Saisonbeginn. Von daher, ja, Hildesheim muss sich halt konzentrieren, dass sie das Spiel, die Spiele gegen die Huskies gut bestreiten und dann das Rückspiel gegen Jala gewinnen. Dann sind sie auch alle sorgenlos in Sachen Abschiedskampf. Ich glaube, die machen sich auch nicht die größten Sorgen. Deshalb geht's darum, aus solchen Spielen wie gegen Kiel zu lernen. Natürlich versuchen, ab Z hinzubekommen, aber das wird schwer genug und dann, vor allen Dingen schauen, dass man nicht allzu viele Verletzte aus solchen Spielen mitnimmt. Das ist natürlich das Wichtigste.
Die von dir schon angesprochenen Adler, die empfangen an diesem Wochenende die Dresden Monarchs. In der letzten Woche, da waren die Kieler zu Gast und da gab es eine 13-68 Klatsche für die Berlin Adler. Geht's gegen Dresden wieder in die Region?
Nachdem Dresden eine Vorliebe hat, bei solchen Gegnern gerne auf das aus Punktegaspedal zu drücken, wahrscheinlich steht sowas zu befürchten, ja. Also alles, was mich jetzt letzte Woche ein bisschen erschüttert hat, ist, dass wir eigentlich positive Tendenzen bei den anderen ausgemacht hatten, gerade im Spiel in Kiel. Und dass es alles wieder weggeweht zu sein scheint. Also nach dem Spiel gegen Hildesheim, nach dieser Niederlage, scheint irgendwie wieder der Wurm drin zu sein bei den Adlern. Und jetzt können sie im Augenblick froh sein, dass sie halt diese 22 Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel gegen Hamburg haben, die ein gewisses sicheres Polster sind. Solange Hamburg nicht gegen Hildesheim gewinnt, aber die Adler und die Hamburger treffen am letzten Spieltag aufeinander. Das heißt, bis dahin weiß man ja, wie die Hamburger stehen. Dann wissen auch die Adler, was ihnen für ein Ergebnis reicht. Wobei es immer natürlich gefährlich ist, auf Verwalten und wir verlieren nicht mit mehr als 23 zu spielen. Mhm. Aber trotzdem, also für die Adler irgendwie, da waren positive Momente dieses Jahr drin. Zum Beispiel die erste Halbzeit des Spiels gegen die Rebels. Da waren aber auch Spiele drin zum Vergessen, das Auswärtsspiel in Köln, das Heimspiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes, sodass wir jetzt ein bisschen uns schwer tun, uns dann ein Bild zu machen.
Auf jeden Fall könnt ihr euch ein Bild machen vor dem geistigen Auge, denn am Samstag, da übertragen wir das Ganze ab 15:45 Berlin Adler gegen Dresden Monarchs live hier auf meinsportradio.de zu hören bei uns auf der Webseite im Livestream oder eben auch ganz bequem unterwegs, vielleicht draußen bei schönem Wetter mit der mobilen App für iOS und Android. Die gibt's in den entsprechenden Stores und kostet nichts. Und den Spieltag im Norden, den beschließt dann am Sonntag das Duell Berlin Rebels gegen die New Yorker Lions Braunschweig und da gehen natürlich die New Yorker Lions als klarer Favorit rein, noch nicht verloren in dieser Saison, wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Ja, haben sie ja bei den Rebels verloren, allerdings war das, glaube ich, die Woche nach dem Euro Bowl, ja. Ich glaube schon, ja. wo halt alle banked up waren und irgendwie der ein oder andere nicht spielen konnte, der Quarterback damals sogar mit Gehirnerschütterung ausgefallen, also mussten sie mit Christian Bollmann damals spielen, aber ich fürchte für die Rebels, dass da im Heimstadion, das jetzt das Stadion Wilmersdorf ist, weil in Mommsenstadion die Tatanbahn neu gemacht wird, dass da nichts zu holen sein wird. Also das Hinspiel ging ja schon ziemlich deutlich auch, ich glaube 52-10 oder so die Preislage. Jetzt haben sie natürlich Larry McCoy wieder zurückbekommen. Das heißt, der könnte vielleicht eine kleine Dimension im Laufspiel dazu bringen, aber die Passverteidigung der Rebels erscheint mir einfach zu schwach. Und letzte Woche zum Beispiel in Dresden hat Katie Terrier ja 18 von 20 Pässen angebracht. Und da brauchen wir ja nicht diskutieren, was er der Gegner ausrichten kann. Also was der die eigene Offense ausrichten kann, wenn sowas passieren sollte. Und das ist halt da, wo ich bei den Rebels die Schwäche sehe, nämlich beim Thema Passverteidigung. Und das ist halt gegen die Lions im Augenblick tödlich dieses Jahr. Und da ich nicht sehe, dass die 55 Punkte mit der Offense machen gegen diese Lions, befürchte ich halt, dass etwas klarer werden könnte.
Was die New Yorker Lions Braunschweig im Norden sind, das sind im Süden die Schwäbisch Hall Unicorns, verlustpunktlos an der Spitze der Tabelle und am Ende, da stehen die Stuttgart Scorpions und beide Mannschaften treten am Wochenende gegeneinander an. In Stuttgart kommt es zum Duell Letzter gegen Erster mit ähnlichen Voraussetzungen wie im Norden.
Ja, also Stuttgart hat seit 2012 nicht mehr gegen Hall gewonnen. Das wird jetzt langsam lang. Allerdings Hall cruise jetzt weiterhin durch die Liga, hat glaube ich seit dem Spiel gegen Frankfurt aber auch nicht mehr gespielt. Also wenn ich mich recht erinnere, hatten sie letzte Woche spielfrei. Das heißt, die hatten jetzt mal zwei Wochen ein bisschen Pause. Das ist natürlich die Frage, verlierst du ein bisschen deinen Rhythmus, wenn du mal zwei Wochen nicht spielst. Aber jetzt kommen die Scorpions, die spielen zwar, aber die haben gar keinen Rhythmus. Also letzte Woche dieses 0-31 in Kempten. Das war dann schon Offenbarungseid. Wir haben es uns in den Statistiken mal alle nochmal angeschaut. Also das erste First Down der Stuttgarter kam im dritten Viertel. Und sie hatten im dritten Viertel zwei First Downs. Das waren zwei Strafen von Kempten. das erste First Down, das sie sich selbst erspielt haben, gegen Kempten, gegen einen Mitabstiegskandidaten, das war im vierten Viertel. Und das sagt dann schon alles über die Offensivleistung der Stuttgart Scorpions gegen die Allgäu Comets aus. Und die Allgäu Comets sind dieses Jahr halt doch recht weit entfernt von dem, was die Schwäbischer Unicorns machen. Und deshalb fürchte ich, also die Unicorns sind keine, die sinnlos zerstören. Ja, also wenn die geben halt zur Not eine Halbzeit Vollgas, und wenn es dann zur Halbzeit 48-0 steht, dann spielen halt die Backups. Aber ich fürchte, es passiert sowas in der Art, ja, weil Stuttgart ist am Boden total überfordert, hat mehr oder weniger jetzt ein paar Rettungsanker in Form von eines Auswärtsspiels in München und am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen Saarbrücken. Das sind so die Spiele, die sie gewinnen müssen, damit es nicht ganz zappendüster wird. Aber klar ist auch, wenn Stuttgart kein Spiel mehr gewinnt dieses Jahr, dann sind sie Achter und müssen in die Relegation. Also von daher umgekehrte Vorzeichen in diesem Spiel, und um Stuttgart machen wir uns schon ein bisschen Sorgen. Aber wo wir uns alle sicher sind, ist, dass da gegen die Unicorns, da ist nichts zu holen. Punkt.
Was ist denn für die Ingolstadt Jukes zu Hause gegen die Samsung Frankfurt Universe zu holen?
Ja, das ist halt die große Frage. Und das ist halt das interessanteste Spiel am Wochenende. Da geht es auch nebenbei auch ein bisschen um Platz 2 im Süden. Also das ist noch nicht ausgeschlossen. Das ist, wenn Ingolstadt das gewinnt. Die Spiele gab es schon mal vor 2 Jahren in der GFL 2, ja, und das war, also gerade das Hinspiel in Ingolstadt gegen Frankfurt, das war GFL-Football in der GFL 2, von der Taktik, von den Athleten, die da gespielt haben, also vom Speed, von der Athletik, war halt klar, diese beiden gehören in die GFL. Damals gimmten halt am Tabellenkeller Marburg, Franken und Mannheim rum, die da in der GFL absolut nichts verloren hatten. Damals aber auch klar, es kann nur einer aufsteigen. So, deshalb musste Ingolstadt letztes Jahr eine Extrarunde in der GFL 2 drehen, die sie dann ungeschlagen durchgeführt haben. Sind jetzt aufgestiegen und haben ja bewiesen, dass sie auch in die GFL gehören. Also sind im Augenblick auf dem Playoff-Platz. Recht souverän. Ich glaube auch nicht mehr, dass das anbrennt. Sie haben gezeigt, sie können zum Beispiel mit einem Team wie Schwäbisch Hall mithalten, weil sie halt auch keine Angst haben. Die sind das Spiel in Schwäbisch Hall mit komplett offenem offensiven Visier angegangen, also Trickspielzüge noch und nöcher. Die haben keine Angst, die wollen sich etablieren, die wollen sich an den Großen messen und treiben. So, jetzt kommt Frankfurt. Frankfurt, die beste Defense der Liga. Und da wird sich zeigen, wie gut die Offense tatsächlich ist von den Ingolstädtern. Also jetzt sind die Spiele vor 2 Jahren, das waren High-Scoring-Games. Damals hatte Frankfurt auch schon eine solide Defense, aber an dem Tag war es halt, lief halt für Ingolstadt auch viel zusammen. Und auf Frankfurter Seite, sie haben ihren neuen Quarterback, Jaleel Al-Wini, der ja jetzt seit 3 Wochen da ist, der aber in der ersten Woche davon darunter gelitten hat für das Einspielen, dass er erstmal eine Woche trainingsfrei war, weil nach Europapokal und Hinrunde wollten die Trainer der Frankfurter halt ihren Spielern ein bisschen Luft zum Atmen geben, was ich auch verstehen kann. Dann letzte Woche die Trainingseinheiten, da waren 2 angesetzt, eine fiel zur Hälfte einem Unwetter zum Opfer, so das hat man gesehen gegen Saarland, da muss noch ein bisschen Zielwasser getrunken werden, ja, also der Athletik ist da, der Arm ist da, jetzt muss der Ball halt ankommen. Sonst ist die Frage, inwiefern man das jetzt in 2 Trainingseinheiten justieren konnte unter der Woche oder 3, um zu schauen, dass es da besser wird. Zumal man mit Ingolstadt halt auch ein Team hat, das nicht nur in der Offense mit offenem Visier spielt, sondern auch in der Defense keine Angst hat, mal richtig Druck zu machen und dann mal einfach mal Manndeckung zu spielen und sie macht Mann zu schicken. Also das ließ sich auf dem Papier sehr spannend. Wie gesagt, Ingolstadt braucht dann vielleicht noch in der K-Tiefe ein bisschen mehr, um da endgültig mithalten zu können, aber da ist Upset-Gefahr für Frankfurt und da wird es sehr interessant.
Dann schauen wir mal in die GFL 2. Wird es da Upset-Gefahren für die Spitzenreiter im Norden geben, für die Düsseldorf Panther und die Potsdam Royals? Die Düsseldorfer müssen nach Langenfeld und die Potsdamer sind in Essen zu Gast.
Ja, also es gibt schon einen kleinen Unterschied in der Anfahrt. Ne? Also ich war von Benrath nach Langenfeld, das sind maximal 10 Kilometer. also ich weiß nicht, ob sie S-Bahn, Tram oder gar Bus fahren.
Zu Fuß vielleicht. Was? Zu Fuß vielleicht.
Ja, Uber. also Langenfeld, kurzer Exkurs, Langenfeld, das Stadion, Jahnhöhe, Jahn irgendwas, Jahnpark,
Jahnstadion, ja.
Genau. Da gab es einen Brandanschlag vor ein paar Wochen. Warum auch immer, also irgendwie wurde den Equipment zerstört und die Tribüne abgefackelt. Also die Tribüne ist nicht mehr nutzbar, das Spiel findet da trotzdem statt. Dementsprechend Aufruf vielleicht an alle, die da in Düsseldorf und Co. wohnen, da mal hinzufahren und mal zu schauen, was es da für Aktionen gibt, die vielleicht unterstützt werden können, um das Stadion darauf zu bauen. Das also am Rande. Ansonsten, also die Langenfelder sind zwar auf Platz 3, aber sollten schon ein Stück schlechter sein als die Panther. Also das dürfte für die Panther jetzt nicht so das Problem sein, zumal, wie gesagt, die sehr lange Anfahrt fällt weg. Also außer man hat mein Glück, fällt der Bus vielleicht aus, aber selbst dann kann man auch zu Fuß gehen, dann ist man noch pünktlich da. Cardinals gegen Royals, das ist jetzt eine lange Auswärtsfahrt für die Potsdamer, also die ganzen NRW-Spiele sind ja eine lange Auswärtsfahrt für die Potsdamer. Das Hinspiel ging jetzt war dieses knappe 82-14. Von daher gehe ich jetzt nicht aus, dass die Cardinals sich massiv gesteigert haben und die Royals vor irgendwelche Probleme stellen. Deshalb, und Potsdam hat jetzt in diesen ganzen Auswärtsspielen nicht den Eindruck gemacht, als würden sie da irgendwen unterschätzen oder irgendwen auf die leichte Schulter nehmen. Von daher gehe ich mal aus, dass die Royals sich da relativ souverän durchsetzen werden. Und die Cardinals dann wie immer die Schuld bei den Schiedsrichtern suchen, was irgendwie eine etwas anstrengende Tendenz bei denen geworden ist. Aber normalerweise nächste Woche spielfrei und dann übernächste Woche haben wir den Showdown.
Und da freuen wir uns natürlich alle schon drauf und da wird dann ja, die Entscheidung irgendwo fallen. Die Entscheidung, ob Lübeck weiter unten die rote Laterne behält, die fällt an diesem Wochenende beim Duell gegen die Rostock Griffins.
Ja, und das ist jetzt mal absolutes Must-Win für Lübecker, ja. weil wenn nicht, dann wird's zappendüster da unten. Die Lübecker sind ja lustig drauf im Augenblick und ja, und wir schaffen das schon und also dann sollte man vielleicht mal langsam mit dem Siegen beginnen. Die Lübecker, die im Augenblick Tabellenletzte in der GFL Nord sind, mit einem Sieg, 7 Niederlagen und einem Unentschieden. Das sind schon 9 von 14 gespielten Spielen. Und die Rostocker, die haben halt 4-4, haben also 8-8 Punkte. Und ganz ehrlich, wenn die Rostocker das gewinnen, dann können die fast schon mit dem Klassenerhalt planen. Also das ist Must-Win für Lübeck, weil Paderborn hat 2 Siege in Unentschieden, also 5 Punkte. Essen hat 2 Siege, 4 Punkte. Lübeck parkt da hinten mit 3. Wenn sie es nicht abreißen lassen wollen, dann müssten sie unbedingt gegen diese Rostocker gewinnen. Auch einfach mal fürs gute Gefühl, weil wenn du jetzt auch noch das in den Sand setzt, dann weiß ich auch nicht mehr. Natürlich hast du ja noch ein paar Spiele, die du vielleicht gewinnen kannst, dann musst du ja 2 hinter dir lassen. Also Essen allein schlagen reicht nicht. Und wenn man sich die Lübecker Statistiken bisher so anschaut, also genau, sie haben gegen Essen das Hinspiel gewonnen, aber sie haben gegen Bonn verloren, gegen Langenfeld verloren, gegen Düsseldorf verloren, gegen Paderborn verloren, gut, das kann ja mal passieren. Jetzt kommt Back-to-Back gegen Rostock und jetzt ist halt gefragt, weil Laufspiel funktioniert gar nicht, sie machen 70 Laufyards pro Spiel, kassieren 170, Passspiel 150 Yards pro Spiel ist jetzt auch keine Offenbarung, kassieren pro Spiel 220, haben erst 2 Interceptions abgefangen, dafür 19 Touchdowns per Pass kassiert. Sie haben 130 Punkte gemacht und 299 abgegeben. Das sind halt solche Statistiken, wo man weiß, okay, things went south, ja, und Rostock ist Aufsteiger. Du hast mal irgendwo klingen lassen, du willst in die erste Liga. Also von diesem Ziel hast du dich als Lübeck schon verabschiedet, ja, aber da muss trotzdem noch der Anspruch sein, dass du den Aufsteiger schlägst. Ja, also gegen Langfeld hast du 2 Schellen gekriegt. Wenn es jetzt gegen Rostock auch noch 2 setzt, dann muss man vielleicht sagen, dann gehört die Lübeck vielleicht wirklich in die dritte Liga, auch wenn es dann schmerzen würde. Aber also das ist eine Katastrophe, was die im Augenblick spielen.
Und die Paderborner, die haben am Wochenende noch die Chance, sich mit einem Sieg gegen Bonn abzusetzen. Die beiden liegen in der Tabelle ja ziemlich dicht auf. Bonn 6-12 Punkte, Paderborn 5-13 Punkte. Da ist für die Paderborner durchaus was drin.
Und deshalb ist ja so wichtig, dass Lübeck gewinnt, weil wer auch immer dieses Spiel verliert, ist der Einzige, der in Reichweite der Lübecker bleibt. Der andere setzt sich halt ab. Ja, und wenn Lübeck das Ding verliert, dann bleiben die bei 3 und entweder hat Paderborn dann 7 oder Bonn dann 8, Rostock hätte dann 10 und das ist halt da, wo die Luft halt dünn wird. Deshalb tatsächlich, also die werden natürlich beide hoffen, dass Lübeck verliert und der Sieger kann sich freuen, weil der hat sich dann richtig Luft verschafft im Abstiegskampf, das stimmt schon.
Und dann gucken wir nochmal auf unsere Lieblings-GFL-2, nämlich auf die Süd-GFL-2, wo ja alles dicht beieinander ist. Was können die beiden Spiele an diesem Wochenende da endlich mal für Bewegung reinbringen? First die Razorbacks gegen Nürnberg Rams und Albershausen gegen Kirchdorf.
Ja, also First die Razorbacks gegen Nürnberg Rams ist der Tabellenletzte. gegen einen der Aufstiegsfavoriten, der irgendwie seine Offense wiedergefunden hat. Also gehe ich nicht mal davon aus, dass das wenig zu hoch wird, also dass die Rams sich da klar durchsetzen. Crusaders Wildcats gab es letzte Woche gerade umgekehrt. Da haben die Wildcats irgendwie 69
34.
zu... Genau. Ja, 20 oder 30 irgendwie gewonnen, genau. Also es war schon eine relativ klare Geschichte. Ich gehe davon aus, dass auch das Rückspiel ähnlich klar sein wird. Die zwei kleinsten Bundesligisten, die übrigens gegeneinander spielen, also Albershauser wie 4000 Einwohner und Kirchdorf 5,5, das ist dann nicht so ein Duell wie Berlin gegen Braunschweig, wo dann eine 300.000 Einwohnerstadt gegen eine 3-Millionen-Stadt spielt. Das ist schon, man will es nicht Dorffootball nennen, aber irgendwo kommt es ja dahin, ja. Mhm. Aber normalerweise sind auch da die Rollen klar verteilt. Die Crusaders wollen nur den Klassenerhalt schaffen. Die Wildcats haben immer ein Auge auf den Aufstieg. Und wenn sie ein Auge auf den Aufstieg haben, dann müssen sie solche Spiele halt gewinnen. Aber ja, nee, wir vertagen uns nochmal um ein paar Wochen für diese GFL 2. Also ich hoffe, wir wissen zum Relegationstermin dann, wer Tabellenführer in der GFL 2 Süd ist. Aber auch da würde ich noch vorsichtige Bedenken anmelden, weil wir haben ja schon ein ausgefallenes Spiel, was einen direkten Kandidaten betrifft, nämlich Ravensburg letzte Woche gegen Wiesbaden. Die liegen ja schon auf dem Relegationstermin. Wenn es jetzt nochmal irgendwo in die Grütze geht, dann und zufällig Ravensburg und oder Wiesbaden betroffen sind, dann weiß ich nicht, ob wir dann dann könnte es sein, dass wir auf die Quotientenregel gehen, dann könnte es sein, dass wir nochmal eine Woche schieben und da noch einen Termin reinpacken. Also das wird dann spannend.
Bleibt also spannend und bleibt abzuwarten. Wir werden das tun und euch weiter auf dem Laufenden halten. Hier, was die GFL und den American Football in Deutschland angeht, im Programm von meinsportradio.de am Wochenende GFL live ab 15:45 am Samstag, Berlin Adler gegen Dresden Monarchs, unser Spiel. Und dazu gibt's noch viel mehr Live-Sport am Wochenende, heute Abend zum Beispiel Baseball-Bundesliga, Mainz Athletics gegen Mannheim Tornados und das ganze Wochenende über Samstag und Sonntag jeweils ab 8.30 Uhr den ganzen Tag. Blindenfußball-Bundesliga, dritter Spieltag aus Stuttgart. All das auf meinsportradio.de. Ich sag vielen Dank an Nicolas Martin von GFL Radio und TV für die GFL-Expertise.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.